Beat and Blues and Rock and Jazz. Was Rüttenscheid erschütterte. Von Wolfgang Tschiessler. Man sieht nur, was man weiß. Aber manchmal hilft auch das Wissen nichts. Eine Burgruine mag auch dann noch schön aussehen, wenn die Schlachten geschlagen, das höfische Leben eingeschlafen, die Mauern zerfallen sind. Was man von den Orten, an denen sich im Ruhrgebiet Musikgeschichte abgespielt hat, nicht immer behaupten kann. Ich bin froh, dass ich nur die Texte schreiben und keine Fotos machen muss. Die Fotografin an meiner Seite mag mir die Geschichten, die meine Erinnerung hervorkramt, glauben, sehen und fotografieren kann sie sie nicht. Vielleicht sollte man die Rock-, Blues- und Jazz-Tour an einem verkaterten Sonntagmorgen durchführen, mit »When the Music's Over« als Soundtrack im Kopf. Wir gehen spazieren und lauschen, wann die Musik wieder einsetzt. Die Grugerhalle. Als die Beatles hier auftraten, war ich 11. Ein Jahr später wusste ich, wer die Beatles waren, aber da lösten sie sich bald schon auf. Als Frank Zappa in der Grugerhalle spielte, war ich 13. Wenige Jahre später bedauerte ich, seinen legendären Auftritt bei den Essener Songtagen 1968 verpasst zu haben. Auch das erste Essener Pop and Blues Festival im Oktober 1969 mit Pink Floyd, Fleetwood Mac, Yes, Nice, Deep Purple, Alexis Corner und vielen anderen ging an mir, dem Spätgeborenen, vorbei. Und leider auch noch das zweite Pop and Blues Festival im April 1970 mit unter anderem The Flock, It's a Beautiful Day, Black Sabbath, Exception, Keith Hartley, Hard and York, Renaissance, Brainbox. Dennoch veränderte bei uns Schülern, die wir die ersten Eruptionen des neuen Lebensgefühls nicht von der ersten Stunde an völlig synchron miterleben konnten, jedes Festival die Hörgewohnheiten. Die Platten der in der Grugerhalle auftretenden Gruppen tauschten wir untereinander aus und vom Beat der Top 20 wechselten wir schnell zum sogenannten Underground. Ab dem dritten Pop and Blues Festival im Oktober 1970, inzwischen 15 geworden, war ich dabei. The Cream und die kurzlebige Supergroup Blind Faith hatten sich aufgelöst und das Idol unserer letzten Realschuljahre, der Schlagzeuger Ginger Baker, trat mit seiner neuen Gruppe Air Force auf. Da wir alle kein Geld hatten, wurde die Halle belagert. Ich bekam es körperlich zu spüren, was es bedeutete, Teil einer Jugendbewegung zu sein. Die Jugend drückte nach vorn. Das Stürmen der Konzerte war ein Volkssport, für den sogar viele der langhaarigen Sicherheitsleute klammheimliche Sympathie empfanden. »Lass die Band mal die ersten zwei Stücke spielen, dann öffnen wir die Tore.« Solche Meldungen, von vorn nach hinten durchgegeben, besänftigten für einen Moment die drängenden Fans. Die Warteten erzählten von ihren gewagten Klettereien bei vorangegangenen Konzerten. Manchmal habe es auch einen freundlichen Menschen gegeben, der von innen einen der Notausgänge öffnete. Der an den Park grenzende Schmetterlingsbau der Grugerhalle war eine relativ leicht einnehmbare Festung. Der abweisende Block der Philipshalle in Düsseldorf war dagegen schon der nächsthöhere Schwierigkeitsgrad. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dort im Juni 1971 für Pink Floyd etwas bezahlt zu haben. Zappas sarkastisches »Free is when you don't have to pay for nothing or do nothing« nahmen wir damals wörtlich. »Free« war sowieso das Wort dieser Zeit. Vorn auf der Bühne lag ein ausgehöhlter Baumstamm, auf den Ginger Baker mit zwei massiven Knüppeln eindrosch. Das mochte nicht besonders virtuos sein, aber es war etwas Ungehörtes. Was sich später zu World Music entwickeln sollte, war bereits angelegt, wozu auch die exotische Zusammensetzung seiner Truppe beitrug. Baker wandte sich in jenen Jahren Nigeria zu und arbeitete unter anderem mit Fela Kuti zusammen. Einige Zeit zuvor hatte das Fernsehen ein Schlagzeugduell zwischen Ginger Baker und Buddy Rich übertragen. Eine höchst ungleiche Versuchsanordnung zwischen Rock- und Jazz-Schlagzeug. Baker, der im Ruf stand, der weltbeste Rock-Schlagzeuger zu sein, wurde von dem technisch unfehlbaren, lässig arrogant wirkenden Jazzer glatt an die Wand gespielt. Ich bekam eine Ahnung davon, dass es außerhalb von Beat und Underground noch eine andere Klasse der Instrumentenbeherrschung gab. Aber das beeinträchtigte keinesfalls mein Live-Erlebnis von Ginger Baker und dem Festival, auf dem neben vielen anderen Gruppen, The Moody Blues, John McLaughlin, die Wolfgang Downer Group, Brainbox, Supertramp, Chicken Shack, Guru Guru und Rory Gallagher's Taste auftraten. Vieles, was den Beat der 60er in Rhythmus, Komplexität, Unmittelbarkeit oder schierer Länge der Stücke übertraf, lief unter der Sammelbezeichnung progressive Musik. Was konnte alles sein? Pink Floyd ebenso wie Black Sabbath, Amandül ebenso wie Kraftwerk oder Jethro Tull. Frühformen des Jazzrock, Protopunk, Urreggae, Paleotechno, Saurier-Metal, Krautrock, der seinen Namen noch nicht kannte, Sounds in psychedelischen Verbiegungen, noch nicht aufgesplittert in parallele Welten, nicht gespalten in sich befeindende Szenen. Außerhalb der Hitparaden gab es eine mitreißende Gegenströmung zu den Standards der Unterhaltungsindustrie. Als progressiv galt beinahe jeder, der nicht in Heinz Schenks blauem Bock auftrat, nicht Heintje oder Roy Black hieß. Zur großen Gegenbewegung um 1970 gehörten neben den Musikern, den Politkabarettisten, den Straßentheatern und Happening-Künstlern auch Maler und Bildhauer, die die Kunst aus den Museen zurück ins Leben holen wollten. Diese traten im Sommer 1972 geballt in den Ausstellungshallen gegenüber der Grugerhalle auf, dort, wo sich jetzt die Messe Essen ausgebreitet hat. Auf der Szene Rhein-Ruhr verkaufte zum Beispiel der Künstler Y. Fongi signierte Tütchen mit Cannabissamen. Sein Café Fongi war nicht nur einfach ein Café, sondern ein Kennenlernplatz für alle Kreativen und die, die sich dafür hielten. Für mich 17-Jährigen bedeuteten diese Erfahrungen den Verlust meiner bildungsbürgerlichen Unschuld und die Entdeckung künstlerischen Abenteurertums. Nur wenige Jahre zu jung für die Generation der Hippies in den späten 70ern, aber bereits etwas zu alt, um mit jugendlicher Rebellion in den Punk einzusteigen, hing ich zwischen den Zeiten. Als The Police groß herauskamen, verfolgte ich die Live-Übertragung der Rockpalast-Nacht aus der Grugerhalle von Nordwales aus als Anglistikstudent im Auslandssemester. Schon zu den 17 Rockpalast-Ausgaben, die zwischen 1977 und 1986 aus der Essener Grugerhalle europaweit ausstrahlten, könnte man ganze Bibliotheken und Mediotheken füllen. Aber die Grugerhalle bestand nicht nur aus den Rocknächten. Für Thomas Böhm war es das Größte, Prince auf seiner Parade-Tour erlebt zu haben. Zitat: Die Leute tanzten von der ersten Sekunde an, auch auf den leidigen Sitzplätzen am Rand. Zu spät oder zu früh geboren ist jeder in irgendeiner Hinsicht. Aber die meisten, die ich fragte, hatten die glorreiche Zeit nur knapp verpasst. Wie ein älterer Kollege, der das Konzert der Beatles auf ihrer letzten Tournee durch Deutschland am 25. Juni 1966 in der Grugerhalle erlebte und sich heute noch ärgert, dass er dort nicht 1958 schon Bill Haley gesehen hat, bei dessen Konzert nur 3 Tage nach der Eröffnung der Halle die ersten Stühle zertrümmert wurden. Das Konzert der Rolling Stones riss weitere Breschen in die Bestuhlung. Als ich dann mein erstes Pop-and-Blues-Festival besuchte, verzichteten die Organisatoren klugerweise auf Sitzreihen im Parkett. Das Hotel Arosa. Für die Stones empfand ich nur in der kurzen Phase Sympathie, als die Gruppe, gewissermaßen als Antwort auf Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Streichersätze, She's a Rainbow, oder Mellotron und Synthesizer, 2000 Light Years from Home, in ihre Stücke einbaute. Hartgesottene Stones-Fans tun die psychedelischen Experimente von 1967 als Irrweg ab. In der großen Kunstausstellung 2008 in Düsseldorf begegnete mir jedoch ein Gemälde, das mich auf eine paradoxe Art in meine Kindheit versetzte und zugleich in der Gegenwart hielt. Mick Jagger und Keith Richards verlassen das Hotel Arosa, das nur einen Häuserblock von der elterlichen Wohnung entfernt damals auf meinem täglichen Weg zur Grundschule lag. Das Werk des Künstlers Tim Beebe, The Rolling Stones Leaving Hotel Arosa, 2007, verfremdet eine Szene, die am 12. September 1965 stattgefunden haben könnte, wenn auch nicht genau so wie auf dem Gemälde. Die schaulustigen Links im Bild fallen ebenso aus der historischen Zeit wie das Plakat im Hotel Schaufenster. Die nächste Nachbarschaft geriet noch öfter in den Brennpunkt weltweiter Schaulust. Zahlreiche Rockstars hatten im Arosa ihre Zimmer, wenn sie in der Grugerhalle gastierten. Die Hoteldirektion jedoch zeigt sich diskret, was genauere Auskünfte betrifft, und die gegenwärtigen Angestellten sind zu jung, um vom Glanz wilder Zeiten zu erzählen. Einen Zimmerkellner, der Mick Jagger oder Jimmy Page den Champagnerkübel in die Suite stellte, habe ich leider nicht auffinden können. Auf dem Weg vom Arosa zum Jugendzentrum. Ampütte, das Museum Folkwang, die ehemalige Künstlervereinigung SNAP. Das Hotel Arosa haben wir erreicht, indem wir die Alfredstraße, die B224, durch die Fußgängerunterführung hinter der Brücke unterquerten und dem Wehmenkamm folgten, vorbei an der St. Ludgeruskirche. Rechts vor uns liegend wäre es im Dunkeln wegen der farbig wechselnden Illumination unübersehbar gewesen. Ungeschminkt erscheint es uns jetzt an einem nüchternen Sonntagmorgen. Der Kiez meiner Kindheit. Hier die Siechenkapelle, die damals von zwei Kinos flankiert war, dem Rütli und dem Universum. Beide stellten ihren Betrieb lange vor dem großen Kinosterben ein. Das Universum machte dem Hotel Arosa Platz, das die große Welt auf andere Weise zurückholte. Ein Stück weiter nördlich duftet es von der Kaffeerösterei aus der Emmastraße. Sie gab es noch nicht, als ich in den 60er Jahren in dem Haus mit der Nummer 11 aufwuchs. Hinter dem Rüttenscheider Stern schließen sich linksseitig einige Galerien an. Wir nähern uns dem Museum Folkwang. An der vielgerühmten Amphütte biegen wir links in die Karstraße. Wegen ihrer bis in den frühen Morgen verlängerten Sperrstunde hat die Eckkneipe mehreren Generationen von Bohemians ein kommunikatives Nachtasyl geboten. Mein Tagebuch erinnert mich, dass ich hier im April 1988 mit Schreibheft-Herausgeber Norbert Wehr und gleich zwei späteren Büchner-Preisträgern, Wilhelm Genazzino, Brigitte Kronauer, tafelte und trank. In jenen Jahren war es üblich, nach den Lesungen im Altotheater mit den Autoren in die Amphütte zu gehen. Und selbstverständlich gab es hier auch immer wieder geplante und improvisierte Auftritte durchreisender oder lokaler Helden der Rock-, Jazz- oder Liedermacher-Szene. Das Museum Folkwang, der Altbau und der im Kulturhauptstadtjahr 2010 eröffnete Neubau, wäre eine Tour für sich wert und kann auf der Rock-Tour als Kunstmuseum nicht angemessen gewürdigt werden. Das Museum war über die Jahre hinweg aber auch ein Ort für Film, Literatur und Musik. Die 1974 begonnene Reihe Jazz im Museum mit 66 Konzerten ging 1987 in die noch heute fortbestehende Reihe Jazz in Essen über, deren erste 27 Konzerte weiterhin im Museum Folkwang stattfanden. Das Programm aus nationalen und internationalen Musikern war hochkarätig besetzt. Die willkürliche Nennung einiger Granden des Jazz, Art Blakey, John McLaughlin, Betty Carter, Wayne Shorter, Paul Bly, Charlie Haden, würde der Vielfalt nicht gerecht. Ich komme auf diese Reihe zurück, wenn wir am Grillo-Theater angelangt sein werden. Noch am Museum verweilend denke ich an die Essener Literaturtage, die in den 80er Jahren hier viermal stattgefunden haben. Neben vielen anderen waren Wladimir Sorokin, Thomas Kling, Lev Rubinstein und Felix Philipp Ingold dabei. Die Rocktour folgt der Karstraße. Im letzten Haus links vor der Goethestraße hatte in den frühen 70er Jahren die Künstlergruppe SNAP ihren Standort. Die Räume umschlossen den kleinen Kiosk auf der Ecke. Im SNAP versammelten sich Künstler aller Richtungen, Musiker, Kabarettisten, Fotografen, Maler, Videokünstler, Designer, von denen manche Karriere machten. Viele kreative Ideen der SNAP-Leute wurden verwirklicht, darunter zwei Feste im Jugendzentrum, JZE. Auf dem ersten Fest traten auf der viel zu früh verstorbene Essener Bluesbarde Willi Sticht, das Musiktheater Hollmanns Erbengemeinschaft, aus dem in den späteren 70er Jahren das Kamikaze-Orchester, Piet Klocke, Heinrich Schafmeister, Andreas Kunze und andere hervorging, sowie zahlreiche Musiker der lokalen Szene. Möglicherweise auch Stefan Stoppock, den ich zu diesem oder einem anderen Anlass im JZE gehört habe und der um 1980 an vielen Abenden in der Goldenen Stadt in der Rüttenscheider Straße anzutreffen war. Die Einnahmen aus dem erfolgreichen ersten Snap-Fest wurden genutzt, um zum zweiten Fest eine internationale Größe des Jazz einzuladen, den Tuba-Spieler Howard Johnson, der zu der Zeit mit Carla Bley unterwegs war. Die erste Vermutung, dass beide auf dem Jazzfestival in Moers auftraten, zu meiner Abendschul- und Studentenzeit wie auch später noch der Ort außergewöhnlicher Entdeckungen und nur eine halbe Autostunde von Essen entfernt, lässt sich im Nachhinein nicht bestätigen. 1971 war die bahnbrechende Dreifach-LP Escalator Over the Hill erschienen, auf der Howard Johnson mitspielte. Im Essener Jugendzentrum jedoch musste er bei seinem experimentellen Solo-Tuba-Konzert mit einem Kleinstpublikum von ca. 12 bis 14 Zuhörern vorlieb nehmen, ein Fest für akustische Hardliner. Die geselligen Partygäste schwurften im Keller, wo weniger nuancenreiche Lokalgrößen die Bühne stempelten. Danke, Andy! Danke, Manuel, für eure Zeitzeugenschaft. Über den Gemarkenplatz hinweg geht es ein Stück die Gemarkenstraße entlang durch Holsterhausen. Im heute nicht mehr existenten Gemar-Palast, Nummer 45, der Spaziergang entwickelt sich zu einem Requiem auf einstige Kinovielfalt, sah ich an drei Sonntagvormittagen die frühen Beatles-Filme. Das dürfte nicht lange nach ihrem Konzert in der Grugerhalle gewesen sein. Als aber im April 1970 der Beatles-Film Let It Be herauskam, war die Band für mich schon erledigt. Und für sich selbst auch. Die Papestraße rechts führt direkt auf das Jugendzentrum zu. Das Jugendzentrum Essen. Bei den internationalen Essener Songtagen war das Jugendzentrum JZE das Hauptquartier von Essens kleiner Revolution. In der umfassenden Monographie von Detlef Mahnert und Harry Stürmer, Zapper, Zoff und Zwischentöne, die internationalen Essener Songtage, Klartext Verlag 2008, ist an diesem Schauplatz ein Foto von Frank Zappa mit einem frühen Merchandising-Produkt wiedergegeben, dem allgegenwärtigen Klo-Poster. Hier fand am 25. September 1968, einem Mittwoch, die Eröffnung der Songtage mit einem für die Zeit richtungweisenden Kabarettistenaufgebot statt. Hans-Dieter Hüsch, Wolfgang Neuss, Dieter Süverkrüpp. Franz Josef Degenhardt, der als erster auftrat, sprach sich agitprop-mäßig gegen die feinen Zwischentöne aus. Ebenfalls im Jugendzentrum zerrten die Fax, die Gruppe um die Beat-Poeten Thuli Kupferberg und Ed Sanders, ein lebendes Schwein auf die Bühne, das sie von einem Essener Bauern ausgeliehen hatten. Ins Grunzen mischten sich hämischere Töne. Die Fax gaben das Schwein als ihren Kandidaten für die nächsten US-Präsidentschaftswahlen aus, eine der medienwirksamsten Aktionen des Festivals. 1968, mit 13, war ich zu jung für beinahe alles. Aber zumindest für das Jahr 1971 verzeichnet mein Taschenkalender 4 Konzerte im JZE, die ich nicht verpasst habe. Guru Guru, die Gruppe um Manni Neumeier, Out of Focus, das Contact Trio und Kraftwerk. Die Autobahn, die in diesem Abschnitt mit der alten B1 identisch ist, liefert den Soundtrack an der Rückfront des JZE mit seinem malerischen Bühneneingang. Der Ruhrschnellweg, die südliche Verkehrsader des Ruhrgebiets, führt auf ihrem Mittelstreifen eine überirdisch gelegte U-Bahn-Trasse. Ein Abschnitt, der als Beispiel für Ruhrgebietshässlichkeit Eingang in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur gefunden hat, wenn ich mich nur an den Namen des Autors erinnern könnte. Wir wollen uns jedoch nicht entlang der lauten Verkehrsschneise Richtung Hauptbahnhof durchquälen, sondern gehen dorthin zurück, wo nicht Graffitis auf Züge, sondern Züge auf Wände gemalt wurden. Und weiter zurück, bis wir links in die Plankstraße biegen. Ihr folgen wir bis zum Ende, überqueren die breite Holsterhauser Straße und erholen uns kurz in der Siedlung Friedrichshof, einer ehemaligen, nur teilweise erhaltenen Arbeiterkolonie der Kruppschen Fabriken. Die Hölderlinstraße schlägt einen Haken, bevor sie auf die Goethestraße trifft. Nun stehen wir vor dem Kulturwissenschaftlichen Institut, KWI, und rechts ist wieder das Museum Folkwang. An der Seniorenresidenz entlang führt ein Fußweg in Richtung Alfredstraße, B224. Blaue Bodenkacheln aus Glas, die abends leuchten, markieren den Kulturpfad, der über 4 Kilometer hinweg mehrere Kultureinrichtungen verbindet. Zunächst leiten uns die blauen Glassteine über die Folkwangbrücke und durch einen kleinen Park. Wir gehen um das Glückaufhaus herum, in dessen Souterrain sich seit 1924 mit Unterbrechung während der Renovierung des Hauses, das Filmstudio Glück aufgehalten hat, ein erfolgreiches Beispiel für die Rettung eines traditionsreichen Kinos. Stadteinwärts schlendern wir die Heusenallee entlang, bis rechts der Saalbau auftaucht. Der Saalbau. Philharmonie Essen. Das Establishment gibt sich die Ehre, so war im Programm der Songtage zu lesen. Doch das Publikum ehrte das Establishment nicht, sondern stürmte den Empfang des Oberbürgermeisters Wilhelm Nieswand und bewarf die Stadtobersten mit Bierdeckeln. Dies geschah hier im Saalbau, wo auch die Veranstaltung Protest International angesetzt war. Der Saalbau wurde nach seiner Renovierung 2004 in Philharmonie umbenannt. Bei den Lautsprecherdurchsagen in den U-Bahn-Wagen wird die Haltestelle Philharmonie Saalbau neuerdings zu Philharmonie verkürzt. Aber die Ansagestimme geht am Wortende nach oben, als müsste noch ein Namensbestandteil folgen. Dem Ortskundigen fällt die Kastration des Doppelnamens auf. Als Philharmonie steht das Musikhaus im Wettbewerb mit anderen Philharmonien im Ruhrgebiet. Als Saalbau war das Gebäude einzigartig. In ihm gastierte bereits das Duke Ellington Orchestra, das Jimmy Jeffery Trio und andere große Geister des Jazz und der experimentierfreudigen Avantgarde. Die großen Geister des Künstlers Thomas Schütte bewachen den rückwärtigen, dem Stadtgarten zugewandten Eingang des Saalbaus und sie tun das gut. Sobald wir uns ihrem Bann entziehen können, nehmen wir die Spur der blaugläsernen Bodenkacheln wieder auf und folgen dem Kulturpfad, am Altotheater vorbei, zurück zur Heusenallee. Der finnische Stararchitekt hat Essens Opernhaus bereits in den 50er Jahren entworfen und damit die Ausschreibung gewonnen. Es dauerte dann fast 30 Jahre, Alvar Aalto verstarb darüber, bis die Stadt die Pläne umsetzen und das neue Opernhaus mit den Meistersingern von Nürnberg im September 1988 einweihen konnte. Das Haus für Oper, Operette und Ballett stellte sein Foyer in den ersten Jahren auch für literarische Lesungen zur Verfügung. Auf dem Weg zum Stadtzentrum beachten wir rechts den RWE-Turm, vor dem auf den jährlichen Kulturpfadfesten im Juni meistens ebenfalls eine Jazzband spielt. Jazz am Turm, in diesem Jahr African Aspects. Durch die Unterführung am Hauptbahnhof geht es weiter über die Kettwiger Straße. Das Grillo-Theater. An der ersten Dellbrücke werfen wir links einen Blick auf das Grillo-Theater, das ehemalige Opernhaus, bevor das Altotheater den Betrieb aufnahm. Jetzt ist das Grillo dem Schauspiel vorbehalten. Konzerte finden nur noch gelegentlich statt. Seit 1992 ist es aber der Austragungsort der Reihe Jazz in Essen. Das Konzert von Lester Bowie 1995 bleibt jedem, der es erleben durfte, unvergesslich. Ebenso das schwedische Esbjörn Svensson Trio, EST, im November 2001 oder der Ausnahmetrompeter Erik Truffaz, März 2008, einer der wenigen Europäer, die auf dem Blue Note Label veröffentlicht wurden. Zuletzt, vor Redaktionsschluss, spielte hier das John Scofield Jazz Quartet. Im zweiten Stock des Grillo-Theaters bereichert die Heldenbar die Essener Clubszene mit elektronischer Musik. Mit einem solch exakten Gleichmaß, wie es die Elektronik vermag, kann kein menschlicher Schlagzeuger mithalten. Außer Jackie Liebezeit, von dem es einst hieß, er würde jeden Wettkampf gegen ein Metronom gewinnen. Ihn, mit der Gruppe Can, habe ich im April 1974 in diesem Theater erlebt. Zuvor aber schon im November 1971 auf dem United Artists Festival in der Grugerhalle. Wir folgen der Kettwiger Straße nordwärts. Lichtburg, Volkshochschule, Burggymnasium. In den 50er und 60er Jahren war die 1928 eröffnete und im Krieg ausgebrannte Lichtburg eines der angesagtesten Premierenkinos. Zara Leander, Buster Keaton, Heinz Rühmann, Jean Marais und Gary Cooper sind hier schon über den roten Teppich gelaufen. Die Tradition großer Filmpremieren lassen die Essener wieder aufleben. Und wenn die Stars des neuen deutschen Kinos oder Politiker wie Gerhard Schröder noch zu Kanzlerzeiten mal vorbeischauen, wird ein Teil der Kettwiger Straße von einem Vordach auf Metallstelzen überragt. Die große Bühne hinter der hochfahrbaren Leinwand wurde in der Vergangenheit auch für Theateraufführungen und Konzerte genutzt. 1952 spielte und sang hier Louis Armstrong. Später, 1958 vermutlich, versetzte Benny Goodmans swingende Big Band die Fans in Verzückung. Zugleich ist die Lichtburg auch ein idealer Ort für größere Literaturveranstaltungen. Als Hertha Müller sich nach ihrer Nobelpreisverleihung vor 1200 Zuhörern auf der Bühne mit Norbert Wehr unterhielt, gelang es den beiden trotz der Größe des Saales, eine beinahe schon intime Wohnzimmeratmosphäre herzustellen. Der Literatur eng verbunden ist auch eines der Büros in der 5. Etage über dem Kinosaal. In der Volkshochschule, Eingang durch die Glasfront vom Burgplatz aus, ist der Schriftsteller Walter Wehner für Kultur und Gesellschaft zuständig. Unter anderem hat er zusammen mit H.P. Karr im Zürcher Haffmanns Verlag eine im Ruhrgebiet spielende Krimi-Tetralogie veröffentlicht. In Wehners Verantwortungsbereich fällt auch die Literaturwerkstatt mit ihrer mehr als 30-jährigen Tradition. Nachdem ich 2003 aus Brasilien zurückgekommen bin, haben mir die Lehraufträge der VHS, die auch die Räume des Burggymnasiums mitbenutzt, mein Auskommen gesichert. Mit dem Burggymnasium ist die VHS durch einen unterirdischen Gang verbunden. In der Aula des Gymnasiums traten Anfang der 70er Jahre die Heroen der Krautrock-Szene auf. Mein Tagebuch von 1971 erinnert mich, dass ich die Gruppen Man, Xol, Exol Caravan, Tabula Rasa, Jupp von der Flupp, Anexos Quam und Neu hier erlebt habe. Zu der Zeit notierte ich allerdings manches in Steno, eine Fertigkeit, die ich im Lauf von 40 Jahren nicht nur zu schreiben, sondern auch zu lesen verlernt habe. Jemanden bei der Entzifferung um Hilfe bitten? Nein. Welche verdrängten Jugendsünden könnte mir das vor Augen führen? Schließlich bediente ich mich der Stenografie weniger zur Zeitersparnis, Zeit hatten wir als Jugendliche im Überfluss, sondern als eine Art Geheimschrift, inzwischen auch geheim für mich selbst. Zu den Gruppen, die ich ebenfalls gesehen habe, gehört Katharsis, heute fast vergessen und nicht mit der 1996 gegründeten russischen Power-Metal-Band gleichen Namens zu verwechseln. Die Katharsis, die mir verschrobene Klänge aus fremden Universen zuspielte, während ich in idyllischem Solipsismus mit dem Rücken auf dem Aulaboden des Burggymnasiums lag, war eine französische Art-Rock-Band, die 1971 mit dem damals ungewöhnlichen Album Mask herauskam. Aber kein Musikvideo, kein Sample im Internetradio, kein Download können mir etwas von meiner damaligen Seligkeit zurückbringen. Das Hotel Shanghai, ex Kalai. Über den Burgplatz laufen wir zur Schützenbahn. Jedoch ist es auf diesem Stück schwierig, die Nord-Süd-Achse zu überqueren. Wir müssen nach rechts zum Kreisverkehr oder nach links Richtung Rathaus ausweichen. Aber im Grunde wollen wir ziemlich geradeaus weiter und zwischen dem Brunnen mit dem Vorschlaghammermann, offiziell Jahrhundertbrunnen, und der alten Synagoge in die Stehler Straße eintauchen. Zurzeit ist dieser Abschnitt eine Baustelle und die proletarische Brunnenfigur wirkt wie ein mythischer Weltenzerstörer oder zumindest so, als hätte sie ihren Teil zum Renovierungswerk beigetragen. Die Synagoge auf der linken Seite hatte in den 60er und 70er Jahren ein Museum für Industriedesign und von 1974 bis 1979 das Deutsche Plakatmuseum beherbergt, das nun mit wechselnden Themenausstellungen einen Platz im neuen Museum Volkwang gefunden hat. Hinein in die Stehler Straße. Rechts im Hauptbad lernte ich schwimmen und links in dem Flachbau, der heute Hotel Shanghai heißt, tanzten sich Generationen von Nachtschwärmern in Ekstase. Zuerst im Kaleidoskop, dann im Sigis Kalai, dann nur noch im Kalai. Zuletzt wurde es mir zu sportlich. Seitdem der Name zu Hotel Shanghai wechselte, wird dort Clubmusik gespielt, mal live, mal vom Plattenteller. Der Dresscode sorgt zwar dafür, dass das Publikum nicht zu heterogen wird, aber man gibt sich keineswegs exklusiv oder elitär. Wir sind in Essen. Konzerte wurden im Kalai unter seinem verschiedenen Namen immer wieder mal veranstaltet. Mein Tagebucheintrag vom Sonntag, dem 20. Mai 1984, erinnert mich beispielsweise: Kalai, The Bong spielte, gutes Saxophon. Unser Pfad durch die grandiose Vergangenheit folgt der Stehler Straße hinter der Bahnunterführung bergauf, den Wasserturm vor Augen. Das ehemalige Olympiakino. Die Kinovergangenheit des Ruhrgebiets lag bereits mehrfach am Wegesrand unserer Tour. Das ehemalige Olympiakino aber wäre jedem Zappa-Fan einen Umweg wert. Im Olympiakino, kurz vor dem Wasserturm auf der rechten Straßenseite, fand Frank Zappas allererstes Konzert in Deutschland statt. Das war in der Nacht vor seinem Auftritt in der Grugerhalle. Die Show in der persönlichen Kinosaal-Atmosphäre bedeutete für viele, die dabei waren, einen Wendepunkt. Solche Musik wurde in Deutschland noch nicht aufgeführt. Solch zerzupfte Gestalten wie die Mothers of Invention hatte eine deutsche Bühne nie erlebt. Detlef Mahnert, der während der Songtage die Musiker betreute, erinnert sich, dass es Zappas Truppe kaum gelang, ein Taxi anzuhalten. Das Aussehen der Freaks korrelierte mit der anarchischen Performance. Die Mothers stellten ihre komplexe, abwechslungsreiche, zwischen Parodie und erstklassigen Kompositionen oszillierende Musik der damals gerade erschienenen LP »We're Only In It For The Money« vor. Zuvor veranstaltete der Künstler und Schriftsteller Ferdinand Krivet eine Mixed-Media-Show. Zappa und die Mothers traten nach Mitternacht auf. Wer das erlebt hat, ich habe mehrere befragt, spricht davon mit einer Begeisterung, als sei zu jener Stunde eine neue Zeit angebrochen. Um die Nacht vom 27. auf den 28. September 1968 in die Gegenwart zu beamen, fordert der heruntergekommene Bau unser Vorstellungsvermögen heraus, verlangt einen ergänzenden Blick. Immerhin hat man das historische Kino, das nach seiner Schließung viele Jahre einem Supermarkt diente, bisher nicht abgerissen. Wir Unglücklichen, die wir Frank Zappas Deutschland-Debüt nicht miterleben durften, gehen die Stählerstraße zurück und müssen erneut die Schützenbahn überqueren. Die Verlängerung der Kettwiger Straße nach Norden, die Viehhofer Straße, führt uns in eine andere Szene. Heavy Metal ist nicht mein Ding. Knorkator aber mag ich wegen ihrer literarischen Texte und der konträren Art, sie vorzutragen. Die Chorknabenstimme in »Weg nach unten« aus dem Album »Hasen-Chartbreaker« oder der Text von www.einliebeslied.com aus »Das nächste Album aller Zeiten« sind nach meinem Geschmack. Knorkator erlebte ich auf ihrer letzten Tour im Turok. Bis kurz vor Konzertbeginn musste ich an der VHS am Burgplatz unterrichten. Bücher, Tasche und überflüssige Kleidung ließ ich dort im Schließfach. Ich ging, wie ich war. Jeder Versuch, mich dem Turok-Publikum optisch anzugleichen, durch Tattoos, Piercings, Haarteile, aufgeklebte Bärte, wäre ohnehin zwecklos gewesen. Meine zarte Statur unterschied mich deutlich von den Metallern. Mein einziges Zugeständnis an die subkulturelle Umgebung sollte die gute alte Schlägermütze darstellen, die ich von meinem Vater geerbt habe. Ich trage sie nicht wie mein Vater mit dem Schirm vorn, auch nicht nach Rapper-Art mit dem Schirm hinten, sondern lasse den Schirm auf 16:30 zeigen, wenn die Nase auf 12 steht. Zugeständnis ist das falsche Wort, denn außer mir trug niemand im Publikum solch ein Ding auf dem Kopf. Und auch ich nicht sehr lange. »Ich schäme mich für meine Fans«, singt Stumpen. Ein Stück über einen Gitarristen, der seine besten Jahre in einem dunklen Proberaum verbringt, in der Hoffnung, sich eines Tages von weiblichen Teenies feiern zu lassen. Jedoch, worauf es dann hinausläuft, Zitat, »alles, was ich sehe auf den Konzerten, sind dicke Männer mit Bärten.« So auch heute Abend. Germanische Recken im Biker-Outfit und Wikinger, die das dünne Plastik der Becher zu kräftig drücken. Die Gummisohlen kleben im verschütteten Bier. Mit den ersten durchdringenden Riffs gibt es kein Halten mehr. Von einer Sekunde auf die andere setzt ein wüster Rempeltanz ein. Pogo. Die Menge fliegt von rechts nach links und zurück. Manche rutschen im Bier aus. Ich halte mich noch auf den Beinen, doch ich merke, dass die Mütze weg ist. Hat die erste Schallwelle sie mir vom Kopf gerissen? Waren es die der Bühne entgegenschnellenden Fäuste, die den Takt in die Luft hämmern? Handelt es sich gar um eine Verschwörung zwischen meinem Hintermann und dem wuchtigen Lederjackenmenschen vor mir, dem einzigen, der als Fels in der Brandung der torkelnden Menge standhält und unter dessen Stiefel ich jetzt meine Mütze entdecke? Ich recke mich, um dem Vordermann auf die Schulter zu tippen, aber das bemerkt der Dickhäuter überhaupt nicht. Erst als ihn seitlich anspringende Pogo-Punks zu einer geringfügigen Gewichtsverlagerung veranlassen, nutze ich die Chance, meine Mütze an mich zu reißen. Dummerweise verhakt sich dabei seine Stiefelspitze unter ihrem Schirm. Diese kleine Stolperfalle, zusammen mit dem gleichzeitigen Schub der anbrandenden Menge, genügt, den Koloss zu Boden zu werfen. Von hinten greifen mich mindestens 7 Hände, eine Schlägerei scheint unausweichlich. Ich halte meine zurückeroberte Mütze mit einer alles erklärenden Geste wie eine Trophäe hoch, als sei der biergetränkte, von einem Rockerstiefel malträtierte Stoff jedes Wagnis wert gewesen. Eine der Hände, die mich gepackt hatten, klopft mir verständnisvoll auf die Schulter. Dem Motorcycle Man zu meinen Füßen, der nicht weiß, wie ihm geschieht, wird auf die Beine geholfen. Weiter geht es mit Pogo, Rempeleien und markerschütterndem Sound. Happy End. Nur die Mütze ist mir seit der Wäsche etwas zu klein. Vom Turok führen verschiedene Straßen zum kleinen Theater am Gänsemarkt. Ich wähle den folgenden Weg. Viehhofer Straße ein Stück zurück bis zum Pferdemarkt, rechts abbiegen, am Varieté Gopp links in die Rottstraße, ihr bis zur Kreuzeskirchstraße folgen, rechts weiter, vorbei an der Kreuzeskirche mit der fantastischen Orgel, auf der ich einmal Gerd Zacher das Werk Volumina von George Ligeti aufführen hörte. Die Töne krochen die Wände entlang, bevor sie von allen Seiten auf mich in der Mitte der Kirche sitzend einstürzten. Unvergesslich. Links an dem tiefer gelegenen Webermarkt vorbei und beim Comiczentrum links in die Gerswieder-Straße abbiegen, am Gänsemarkt rechts bis zu Nummer 42. Das Podium. Mit der spanischen Treppe in Rom sind die Stufen, die zum Podium hinabführten, an Größe und Bedeutung nicht zu vergleichen. Für die Essener Jugend aber, zumindest für eine bestimmte Szene, hatten sie einen ähnlich hohen kommunikativen Wert. Wer zur Kellerkneipe wollte, musste sich vorsehen, im Marihuananebel nicht auf die Füße der bunten Gestalten zu treten, die auf der Treppe den lauen Sommerabend verbrachten. Allabendlich ein Live-Konzert hatte sich 1967 der Gründer des Folk- und Jazzkellers vorgenommen. Das musikalische Programm gestaltete Bernd Witthüser. Walter Westrup, die zweite Hälfte des Sänger-Songschreiber-Duos, legte die Platten auf. Bekannte Liedermacher wie Hannes Wader und Unbekannte spielten hier. Dixieland aus Prag und avanciertester Free Jazz. Peter Brötzmann. Spontane Sessions. Studenten der Folkwang Musikschule probierten hier ihre wenig massentaugliche Musik aus. In guter Erinnerung habe ich den Auftritt von Franz de Beil. Und wahrscheinlich sah ich dort auch Champion Jack Dupree. Das Konzept ging auf, bis der Wirt ein Jahr später pleite machte. Der Verkauf der Kneipe an einen neuen Wirt bedeutete dann noch lange nicht ihr Ende. Die Konzerte gingen weiter, allerdings nicht mehr jeden Abend. Ein stadtbekannter Drogendealer und Hehler geklauter LPs, der hier jeden Abend abhing, träumte davon, Arlo Guthrie einzuladen. In immer kürzeren Abständen folgten die Razzien des Drogendezernats. Irgendwann brach Feuer aus. Der Laden brannte komplett ab. Hier war alles schwarz vor Ruß, sagt Petra Brostzeit und zeigt auf die weiß gestrichene Decke mit den verschiedenen großen Scheinwerfern. Die Pressesprecherin, Regisseurin und Schauspielerin war selbst noch nicht dabei, als das kleine Theater, das zuvor im Jugendzentrum untergebracht war, 1972 hier einzog und damit eine eigene Spielstätte bekam. Ich sehe mich um. Die Bühne war damals rechts, jetzt ist sie links. Bestuhlung kannte das Podium nicht, und überhaupt wirkt heute alles so sauber, ordentlich, professionell. Beim Verlassen des kleinen Theaters sieht man schon bald den Hintereingang des Unperfekthauses, UPH. Der Besuchereingang mit der Gastronomie Wohnraum liegt allerdings gegenüber dem Einkaufszentrum Limbecker Platz. Der Eintrittspreis des UPH von 5,50 Euro beinhaltet zugleich die Flatrate für nicht-alkoholische Getränke. Das Unperfekthaus. Als die meisten Musiker aus den britischen Charts ihren Haaren soeben erst gestatteten, über den Hemdkragen und die Ohrspitzen zu wachsen, eine Provokation von heute unnachvollziehbarem Ausmaß, tauchte plötzlich auf Platz 1 der Top 20 ein um seinen Groll oft beneideter Mann auf. Wenn er seinen brennenden Helm absetzte, streichelten seine schwarzen Locken die Schultern. Dem Publikum stellte er sich als The God of Hellfire vor und sein Hit Fire mit der warmen Hammond-Orgel und der schweißtreibenden Bühnenschau waren für mich 13-Jährigen ein Abgrund an Verwegenheit. Bevor Black Sabbath das Horrorkino in die Rockmusik einführten, lange bevor ein Alice Cooper und noch länger bevor ein Marilyn Manson mit bösem Blick den sündigen Gesang aufnahmen, zog mit The Crazy World of Arthur Brown der Teufel in den Vierviertelbeat ein. In den 70er Jahren wurde es sehr still um den feuersprühenden Unhold. Und bis auf seinen Beitrag auf einem zufällig entdeckten, aber insgesamt nicht guten, der Gruppe Roxy Music gewidmeten Tributalbum hörte ich nichts mehr von Arthur Browns verblühendem Erfolg. Umso verblüffter war ich, als Reinhard Wiesemann mir erzählte, Arthur Brown sei im Unperfekthaus aufgetreten. Das ehemalige Franziskanerkloster gleich beim Limbecker Platz ist eine Institution in Essen und ein Sammelbecken für Kreativität aller Art. Künstler, Gruppen oder Existenzgründer, die ein Projekt anmelden, im Sommer 2010 waren es 510, bekommen kostenlos einen Raum zur Verfügung gestellt. Privat- und Geschäftsleute treffen sich in der Gastronomie oder veranstalten in den technisch gut ausgestatteten Räumen ihre Seminare. Reinhard Wiesemann, der Besitzer und Erfinder, war bereits mit einer Vielzahl guter Ideen, bislang aber nicht durch die Organisation internationaler Rockkonzerte in Erscheinung getreten. Das Konzert von Arthur Brown fand am 15. April 2005 statt, einen Tag, nachdem er auf einer Privatparty in Essen-Rüttenscheid zu einer Restauranteröffnung spielte. Woran lag es, dass ich, inzwischen 50 Jahre alt, noch immer die kuriosesten Konzerte verpasste? Schöner Spaziergang mit Susan und Cooper steht für den Freitag in meinem Tagebuch. Das rechtfertigt alles. Eine gute Empfehlung wäre es, den Tag im Unperfekthaus ausklingen zu lassen, an einem warmen Sommerabend zum Beispiel auf der Dachterrasse oder anderswo im Haus, in dem es genug zu bestaunen gibt. Wer jedoch Lust hat, sich noch Bilder und Filmaufnahmen von den historischen Beat-, Blues-, Rock- oder Jazzkonzerten anzusehen, kann dies im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein tun. Dazu müssten wir zurück zum Hauptbahnhof und mit der Kulturlinie 107 bis Zollverein fahren. Zugabe: die Gegenwart. Freilich liegen längst nicht alle geschichtsträchtigen Konzertstätten entlang eines Weges, den man in gut 2 Stunden zu Fuß gehen kann. Und ebenso selbstverständlich taugt ein Spaziergang durch die Vergangenheit nicht für aktuelle Veranstaltungshinweise. Zu diesem Zweck wäre ein Stadtmagazin nützlicher als eine Literatur. Aber ein Blick über die abgelaufene Strecke hinaus sei hier erlaubt. Das Ruhrgebiet ist noch längst nicht zu einer Stadt, einer Metropole gar, zusammengewachsen. Vor allem am zwischenstädtischen Nahverkehr hapert es nachts. Die mobile Jugend, ein vom Lebensalter unabhängiger Begriff, nutzt aber die Angebote der gesamten Region. Essener fahren zum Traumzeitfestival nach Duisburg, Freunde der elektronischen Musik zum Juicy Beats Festival im Dortmunder Westfalenpark. Wer es etwas härter mag, könnte beim Rock Hard Festival in Gelsenkirchen am richtigen Platz sein. Und die Freunde des experimentellen Jazz pilgern zu Pfingsten nach Moers. Fred Frith, Bill Frisell, Arthur Lindsay und die außergewöhnlichen Sponde di Passione waren in diesem Ivan Orsted im vorigen Jahr dort zu erleben. Für die Indie-Szene gibt es zwischen Duisburg und Dortmund einige hübsche Lokale, in denen Postrock-Gruppen und Musiker verwandter Genres auftreten. Nennenswert wären das Hundertmeister am Dellplatz in Duisburg, das Druckluft und das Zentrum Altenberg in Oberhausen, das Grend in Essen-Steele, der Bahnhof Langendreher und die Zeche in Bochum oder das Domizil in Dortmund. Von den in meiner Literatur beschriebenen Städten ist das JZE weiterhin ein spannender Ort. Im Oktober 2010 spielten dort beispielsweise 65 Days of Static und die japanische Postrock-Gruppe Mouse on the Keys. Mit einem geringfügigen Umweg hätten wir von der Gruger Halle aus auch am Girardet-Haus mit dem Katakomben-Theater vorbeigehen können. In jedem Januar findet hier das JOE, Jazz Offensive Essen Festival statt, wo zum Beispiel 2008 der unvergleichliche Gitarren-Sound-Tüftler David Thorn seine Künste vorführte. Wem das Musikangebot im Ruhrgebiet trotzdem nicht genügt, von Essen aus ist Düsseldorf nur eine halbe und Köln 1 Stunde entfernt.